Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Was faszinierend ist an der Welt von Bitcoin, ist, dass, wenn man sich einmal in sie begibt, man feststellt, das sind Macher, das sind Entrepreneure, das sind Unternehmer, das sind viele Leute, die was aufbauen wollen. Denn sie haben für sich und gemeinsam eine neue Basis gefunden, auf der man kooperieren kann. Wir sehen das bei den Konferenzen, wo immer mehr Firmen auftauchen, und wir sehen das auch in der Form von Bitcoinern wie Martin Betz zum Beispiel. Er ist Unternehmer, er ist Mitglied des Notsignal-Teams, Shoutout an dieser Stelle an die Jungs und Mädels von Notsignal. Und mit ihm habe ich gesprochen über die Frage, wie man Bitcoin in Unternehmen einbinden kann. Er berät mit Consulting Bitcoin verschiedene deutsche Firmen und hat uns da einen Einblick in seinen neuen Bitcoiner-Alltag gegeben. Ein kurzes Wort von unseren tollen Sponsoren und dann geht's los. Was mich bei Bitcoin fasziniert, das ist dieser unglaubliche Unternehmergeist in diesem Feld. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Bitcoin als Zahlungsmöglichkeit, Bitcoin-Gehälter für die Mitarbeiter, Bitcoin im B2B-Bereich für Lieferanten etwa. Da ist LeanCoders der perfekte Partner. Die Softwarefirma aus Wien bietet technische Expertise in vielen Bereichen von Website bis Webshop und hat sich zum Ziel gesetzt, Bitcoin in jedes Geschäftsmodell einzubinden. Der Fokus liegt auf schlanken, effizienten Lösungen und Open Source wird großgeschrieben. Wer mehr wissen möchte, lean-coders.at. Dass die Inflation auf uns zukommt, davor haben uns Marc Wallek und Ronald Stöferle, die beiden Fondsmanager und Partner von Incrementum, schon lange gewarnt. Und jetzt ist sie da, jetzt ist sie ein richtiges Problem. Incrementum hat mehrere Fonds aufgelegt, die da helfen können, da eine Lösung sein können, teilweise auch wirklich auf Inflationsbekämpfung ausgelegt sind. Was Incrementum auch macht, ist Gold und Bitcoin zu kombinieren in eigenen Fonds, um da neue Wege zu gehen. Es gibt Bitcoin-Chartbooks, Bitcoin-Analyse und den jährlichen Gold-Report, wo ich auch ordentlich mitschreibe. Einfach mal reinschauen bei incrementum.li. Ich sage herzlich willkommen zu Was Bitcoin bringt, Martin Betz. Hallo Martin.
Hallo Nico.
Wir haben gerade in der kurzen Vorbereitung gescherzt, aber es ist tatsächlich wahr. Du bist der allererste Bitcoiner, den ich über LinkedIn in den Podcast eingeladen habe, weil du bist ja hochoffiziell dort im Business unterwegs.
Ja, du bist auch die erste Podcast-Einladung, die ich über LinkedIn erhalten habe. Insofern ist das ein First of Twos oder so.
Ja, also hört, die Bitcoiner graden hier ab auf hochoffiziellen Business-Stuff. Ja. Also Martin, du bist hauptberuflicher Bitcoiner, bei Tag quasi unterwegs, Consulting Bitcoin und bringst Bitcoin-Unternehmen, und bei Nacht bist du Teil des Notsignal-Teams. Kann man das so sagen?
Ich denke ja. Es klingt so ein bisschen nach Batman. Tagsüber irgendwie Business und nachts. Aber ja, genau.
Na ja, gut, Batman war ja da, glaube ich, der reichste Mann in Gotham City. So gesehen kann ich dir nur gratulieren.
Noch ein bisschen Weg dahin.
Du bist noch gar nicht so lange im Bitcoin-Space,
ne? Ein Jahr jetzt. Also ziemlich genau. Ich habe letztes Jahr im September angefangen.
Du hast letztes Jahr angefangen mit deiner Firma oder tatsächlich mit Bitcoin?
Ich habe letztes Jahr, also mein Weg ist so ein bisschen, meine Frau malt, und ich hatte mir gedacht, boah, wäre doch irgendwie ganz spannend zu gucken, ob man die Gemälde als NFTs vermarkten kann. Habe mich kurz einmal mit NFTs beschäftigt, habe festgestellt, dass das mit Gasfees alles blöd ist. Habe mich einmal kurz mit Cardano beschäftigt, habe mich dann mit dem Calzo, der jetzt auch mit dem Notsignal-Podcast ist, unterhalten. Und der hat gesagt, nee, lass das alles Mist, Bitcoin only. Und hat einen Satz gesagt, der das bei mir getriggert hat. Der hat gesagt, wenn man absolute Knappheit kopieren könnte, würde sie nicht funktionieren. Und das war für mich der Triggersatz. Und dann haben wir irgendwie so ein paar Wochen lang gehabt, wo wir wie so ein junges Paar irgendwie jeden Tag 2 Stunden, 3 Stunden telefoniert haben und er mir alles Mögliche über Bitcoin erklärt hat. Und ja, und dann habe ich angefangen, alles, also nur den ganzen Standardweg aufzusetzen, und dann aber auch tatsächlich Ende des Jahres meinen Fiat-Job gekündigt, um eine eigene Bitcoin-Beratung aufzubauen.
Jetzt eins nach dem anderen, okay. Also den Karlsruck kanntest du vorher schon.
Genau.
Der ist halt quasi Privatfreunde.
Ja. Also wir kennen uns aus dem Arbeitsumfeld ursprünglich, aber ja.
Und deine Frau hat dann kurz geglaubt, sie verliert dich jetzt gerade wegen ihrer Kunst an den Karlsruhe, weil du jeden Tag mit ihm 3 Stunden telefoniert hast.
Ich weiß nicht. Ich glaube, sie war zwischenzeitlich ganz dankbar, weil hätte ich 3 Stunden am Tag sie mit Bitcoin vollgetextet, hätte sie das, glaube ich, deutlich schlechter gefunden, als wenn ich jemand anderen gefunden hätte, den ich damit zutexten kann. Von daher, ich glaube, sie war eher dankbar als besorgt.
Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Also mir ist dieses Problem vollkommen unbekannt.
Vollkommen fremd. Das geht niemandem so. Niemand vollkommen. Hat Leute in seinem Bekannten, Freundeskreis.
Nein.
Nein, nein, ja.
Nein. meine Freundin schaut immer auf die Uhr und sagt, Schatz, das waren erst 3 Stunden Bitcoin, jetzt mach weiter. Ja?
Herzlichen Glückwunsch, du bist wahrscheinlich der Einzige, dem das so geht.
Nein, ich hoffe, sie hört jetzt zu. Ab und zu hört sie rein. Okay, aber das ist schon interessant. Das ist wo kommst du her beruflich? Weil du hast gesagt, du hast dann gekündigt, aber was ist sozusagen deine Geschichte?
Ich habe vorher 13 Jahre IT-Projektmanagement bei der Deutschen Telekom gemacht. Das heißt, also mit Fokus auf Innovationsmanagement, Schnittstelle, wie beeinflussen neue Technologien unser Zusammenleben und die Kultur, also immer diese Schnittstelle Technologie und Kultur, was, glaube ich, sehr vorteilhaft war, weil das natürlich sehr eng an dem ganzen Thema Bitcoin dran ist und dann halt in dieser Funktion als IT-Projektmanager geguckt, wie kann man neue Themen aufarbeiten, neue Systeme erstellen, gucken, wie man Business-Probleme über die IT-Schiene wiederum gelöst kriegt. Ja, und habe da glaube ich, viel, viel gute Vorarbeit reinbekommen und das hat das relativ einfach gemacht. Aber es war 13 Jahre ein Unternehmen, bevor ich gewechselt bin.
Das heißt, okay, du hast tatsächlich die Voraussetzungen auf der technischen und sogar auf der unternehmerischen Seite ganz gut mitgebracht, aber von Bitcoin hast du bis zu dem Zeitpunkt, wo du mit NFTs in Berührung gekommen bist, nichts gehört.
Na, wir hatten einmal ein Projekt, wo wir geguckt haben, ob Blockchain als Technologie irgendwie für uns spannend ist und haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass Blockchain einer normalen Datenbank nicht überlegen ist, wenn man eh eine zentrale Partei hat, der man vertrauen muss. Und damit haben wir das Thema wieder abgehakt. Und das war so also im Unternehmen halt der Verständnisprozess und zu sagen, okay, wenn du eh einer Partei vertraust, brauchst du auch keine Blockchain dafür. Und zu sehen, dass das halt ja genau der Case ist, der bei Bitcoin nicht gegeben ist, dass du halt nicht einer Partei vertrauen möchtest, das ist halt das, was ich an der Stelle noch nicht gesehen habe. Von daher hat das dann nochmal ein bisschen länger gedauert, bis ich tatsächlich zu Bitcoin gefunden habe.
Und die NFTs habt ihr nie gemacht?
Nur auf der theoretischen Seite meine Altcoin-Phase durchlebt, aber nicht auf der praktischen.
Oh, da gratuliere ich. Na gut, wenn du vor einem Jahr erst eingestiegen bist und dann wärst du jetzt noch in deiner Altcoin-Phase.
Ja, da hätte ich keine Zeit.
Da würdest du jetzt nachlesen, was ich beim Ripple SEC Gerichtsprozess oder alles tut und wann Ripple gewinnt. Ja. Was gibt es? Ist das auf Twitter so oder Cardano oder was auch immer? Nein, wir wollen ja nicht böse sein, sondern positiv. Gut, und dann hast du Ende letzten Jahres deinen Fiat-Job gekündigt.
Ja. Also, man muss dazu sagen, ich hatte schon länger das Bedürfnis, irgendwie was Eigenes aufzubauen und dieser Wunsch nach einem eigenen Unternehmen, nach einem Startup war schon länger da. Ich hatte verschiedene Sachen auch mal probiert, von Automatisierung, also Robotic Process Automation, über ein Unternehmen, was Insekten für den menschlichen Konsum als Fleischersatz züchtet und so. Also verschiedene Sachen einfach mal ausprobiert, aber es hat halt nie irgendwas mich so gepackt und so viel Energie in mir ausgelöst, wie das Bitcoin getan hat. Und Bitcoin war halt der Punkt, wo ich gemerkt habe, das ist das, was ich machen will. Das hat auch einen positiven Impact auf die Welt. Das ist was, was mich begeistert. Und das ist was mich, glaube ich, durch diese ganzen, also wenn man ein Unternehmen hat, dann gibt es ja viel mehr Hoch und Tiefs und die emotionale Amplitude ist viel größer, als sie das in einem Unternehmen ist, weil man hat nicht die Sicherheit. Man muss ganz viele Sachen ja in dem Moment, in dem man sie macht, lernen. Ich beschreibe das immer ganz gerne mit, es ist wie Achterbahnfahren, nur dass du währenddessen die Achterbahn vor dir aufbaust. Und da brauchst du irgendwas, was dich durchzieht. Und wenn du da nichts hast, was dich halt wirklich hart motiviert, dann schaffst du das nicht. Und Bitcoin schafft das für mich. Und das haben andere Sachen nicht getan. Und das war, glaube ich, der Grund, warum es leichter war, weil ich hatte, glaube ich, viele gute Voraussetzungen, um zu sagen, okay, ich mache diese Entscheidung, weil Bitcoin so ein bisschen, es war für mich das fehlende Puzzleteil bis dahin, aber viele der Umgebungsfaktoren waren schon da.
Wie lange hat das in dir gereift, also dass du vorher darüber nachgedacht hast, auch ein anderes Unternehmen zu gründen?
Ja, latent war das mal mindestens seit 2015 da, aber wahrscheinlich schon immer so ein bisschen nebenher.
Wir sind Brüder im Geiste, also wir sind quasi Bitcoin-Job-Brüder, weil ich habe ja auch im Januar für unsere deutschen Zuhörer dieses Jahres begonnen eigentlich erst.
Ja, ist eine gute Zeit auch, also Es ist zwar nicht mehr 2021, das ist natürlich immer schön, was man als Bitcoiner irgendwie als Startdatum hat, aber bis zum 21.12. habe ich es nicht geschafft. Dafür haben wir das mit Notsignal geschafft.
Also jetzt muss man mal ganz klar sagen, also Bitcoin wird ja immer vorgeworfen, es würde so viel Energie verbrauchen, aber dabei wird sozusagen nicht gegengerechnet die Energie, die es bei uns Bitcoinern freisetzt.
Ja, wie viel Energie es in den Menschen freisetzt und sie motiviert, weil es ist halt, ich sehe das bei ganz vielen Leuten, das gibt ihnen einfach Hoffnung. Das gibt ihnen Hoffnung, weil sie sehen, dass sie was für ihre Zukunft tun können, weil sie sich befreit fühlen von diesem Uphill-Battle, das durch Geldentwertung geschieht. Und das ist eine unglaubliche, auch einfach ökonomische Kraft, die für auch, also wenn man jetzt, ne, sich den Dachraum zum Beispiel anschaut, die einfach auch wirtschaftlich super stark ist. Und also alleine das macht, glaube ich, viel aus an Gegenwert, wie du es schon sagst.
Also, wir waren heuer auf der Zitadelle in der Schweiz und jetzt waren wir in Innsbruck, wo dann tatsächlich auch die Industrie sich ein Stelldichein eingegeben hat. Und das klingt jetzt so groß und natürlich ist es alles noch klein, aber ich glaube, man kann genau das beobachten. Also, man sieht, dass einerseits, ja, Content ist ein großer Punkt, ja, das machst du und das mache ich und du machst noch mehr zusätzlich. Und dann gibt es Leute, die verkaufen mir ihr Granola für Bitcoin oder sie natürlich Bitcoin Mining einerseits oder die Bitcoin direkt. Also, diese unternehmerische Kraft, die sich da freilegt, auf Basis dieses neuen Geldes quasi, das ist für mich total faszinierend. Und ich habe auch, wir haben diese Stories, diese Startup-Stories, diese Unternehmensstories immer schon interessiert. Und ich dachte, habe auch kurz darüber nachgedacht, noch einen zweiten Podcast zu machen, wo ich über diese Dinge rede. Und dann komme ich darauf, das muss ich gar nicht machen, weil das gibt es ja auch bei Bitcoin. Es tut sich ja hier, also da ist ja unglaublich, was sich hier tut. Ja? Und auch diese Dynamik, die da drinnen ist. Ja? Ich kann das gar nicht wirklich in Worte fassen. Ich versuche es immer den Leuten zu erklären, aber die Außenstehenden sind, es ist sinnlos. Aber das heißt, du erklärst jetzt, es gibt zwei Möglichkeiten für das, was du jetzt tust. Du erklärst bestehenden Unternehmen, was sie mit Bitcoin machen können, oder ein zweites Geschäftsmodell, das können wir dann entwickeln, ist, wie man Bitcoinern, die noch im Fiat-Job gefangen sind, mit ihnen gemeinsam ein Geschäftsmodell entwickelt, um sich quasi selbstständig zu machen. Aber ich glaube, du machst Ersteres, oder?
Genau, also ich mache Ersteres. Der Fokus ist zu gucken, wie können Unternehmen, also man muss dazu sagen, Unternehmen sind ja Fiat-Maximierer. Und das ist auch vollkommen fair. Deren Ziel ist es, möglichst viel Geld zu machen, weil ihnen Geld die Möglichkeit bietet, am Markt, in dem Marktspiel weiterhin als Teilnehmer drin zu sein. Und das ist aus der Verantwortung für das Unternehmen alles fair. Das heißt aber auch, wenn ein Unternehmen eine Entscheidung treffen muss, dann muss es diese Entscheidung auf Basis von, wie kann ich Fiat maximieren, treffen. Und dabei helfen wir den Unternehmen. Das heißt, wir gucken uns zusammen mit denen an, was sind eigentlich ihre wertschöpfenden Prozesse, wie genau könnten wir die optimieren, also was bietet Bitcoin an Möglichkeiten, um Geschäftsmodelle entweder komplett neu zu denken oder zu optimieren, also über so Sachen wie Micropayments, Payment Streaming, internationale Zahlungen vereinfachen, Bitcoin akzeptieren, aber auch sowas wie PV-Anlagenauslastungen verbessern durch Bitcoin-Miner, Wärmekostenrefinanzierung durch Bitcoin-Mining, Grid Balancing in die Industrieprozesse einbinden, also all sowas. Und gucken dann, wie man sowas machen kann, entwickeln Konzepte und Modelle, die da jeweils reinpassen und entwickeln quasi neue Geschäftsmodelle auf Basis der Möglichkeiten von Bitcoin.
Du sagst wir, machst du das alleine oder arbeitest du im Team?
Wir sind inzwischen zwei Leute, wobei was wichtiger ist, es ist ein riesiges Partnernetzwerk. Also es gibt einfach ganz viele Leute, die ihr eigenes Thema machen, aber dieser Bitcoin-Business-Space ist unglaublich eng in der Kollaboration. Also ich bin zum Beispiel hingegangen und ich habe auf meinem ersten Meetup, wo ich das gesagt wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt ein Bitcoin-Business gegründet. Da war zum Beispiel ein Peter Rochel dabei, der gesagt hat, alles klar, ich mache hier diese Bitcoin-Adoptionsstudie, wir machen das jetzt genau für deine Kundengruppe und mache ich einfach so mit dir. Normalerweise kostet das, ne, x-tausend, aber finde ich geil, ich unterstütze dich. Let's go. Ein Alex von Frankenberg, der direkt gesagt hat, der einfach als Chef des Hightech-Gründerfonds ein unglaubliches Netzwerk hat, der einfach gesagt hat, alles klar, was brauchst du, mit wem soll ich dich connecten, und wo das direkt zusammenwächst. Und dann gibt es natürlich ganz viele Leute, die, weil dieser ganze Bitcoin-Rabbit, also dieser ganze Kaninchenbau hat ja so viele Abzweigungen und so viele einzelne Elemente, das kann man gar nicht alles alleine machen und das kann man, glaube ich, auch gar nicht alles in einem Unternehmen bündeln. Und deshalb arbeiten wir mit vielen Partnerunternehmen einfach stark zusammen. Also sowas wie, ne, Lipa macht ganz hervorragende Arbeit rund um das ganze Thema Händlersysteme. Wir haben angefangen mit Inensus zusammenzuarbeiten. Die machen Mini-Grid-Operations und machen Grid-Balancing mit Mining. Wir haben mit Migodi, wo wir uns zusammen auch das Thema anschauen. Also ganz viele, ne, wo sich das, und das baut sich so zusammen. Und das ist, glaube ich, das, was das wir ist, so ein bisschen unternehmensübergreifend.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind die zwei großen Felder sind quasi Zahlungsverkehr und Energie.
Ja. Also Mining und Payment. Das sind die Bereiche, die sich so Stück für Stück als am interessantesten herauskristallisieren.
Und du trittst dann in Kontakt mit den Unternehmen und quasi hast ein Partnernetzwerk, aus dem du wiederum die richtigen Partner herausziehen kannst, die Unternehmen brauchen.
Genau. Also ich, ne, jetzt, wenn zum Beispiel auch, ne, entweder sind Konferenzen oder man hört die Leute in einem Podcast und dann gehe ich einfach auf die zu und sage, hey, wie sieht das aus, was macht ihr, wir lernen uns kennen, wir gucken, was interessant ist. Für die ist das spannend, weil wir natürlich eine gewisse, ich nenne es mal Sales-Funktion für die Unternehmen dadurch mit übernehmen, weil wir halt deren Leistungen an verschiedenen Stellen mitverkaufen können. Für uns ist es spannend, weil wir hochkompetente und spezialisierte Partner haben, die einzelne Probleme lösen können. Und was ich dann mache, ist hauptsächlich das ganze Thema Envisioning und Strategie, also wie passt das genau zusammen, und dann aber auch zu sagen, wie muss man das jetzt zusammenpuzzeln, welche Partner brauchen wir, wie integrieren wir die und das Ganze dann entsprechend zusammen mit den Kunden aufzusetzen.
Und ich sehe schon, natürlich geht das nicht ohne deine 13 Jahre vorher in der Deutschen Telekom und im deutschen Corporate, ne? Weil das Wort Envisioning, das lässt sich keiner einfallen, wenn du nicht mindestens 10 Jahre in einem Unternehmen warst.
Das stimmt. Also das ist in vielerlei Hinsicht praktisch. Das ist auf der einen Seite natürlich praktisch, weil ich die Unternehmenserfahrung mitbringe und einfach in so einem großen Unternehmen, ich habe immer in Innovationsbereichen gearbeitet, das heißt immer Bereiche, die ein dediziertes Budget hatten, um zu gucken, wie können wir neue Technologien nutzen. Das heißt, ich habe super viel Erfahrung machen dürfen in dem Ausprobieren neuer Geschäftsmodelle, in dem Bauen und in dem Erkunden neuer Technologien. Und das ist natürlich super hilfreich. Und es ist super hilfreich natürlich auch, weil man die Sprache kennt. Und das vereinfacht die Kommunikation mit Unternehmen deutlich, wenn beide die gleiche Sprache sprechen.
Genau, wenn man weiß, wie das intern funktioniert, wenn man weiß, wo kommt eigentlich das Geld her, was wollen die eigentlich? Ja, du hast gerade gesagt, du kommst aus dem Innovationsbereich, wo dann quasi ein Topf Geld ist und da muss man nur die Leute davon überzeugen, dass das jetzt wert ist, da hinein zu investieren, um zu schauen, ob nicht was dahinter ist.
Ja.
Right? Und das weiß man vielleicht gar nicht. Ich habe das zum Beispiel nicht so, ich meine, kann mir schon vorstellen, Innovationsprozesse, aber wie das genau in einem Unternehmen funktioniert, weiß ich natürlich nicht. Ja. Dafür kann ich mich auch auf die letzten 10 bis 20 Jahre mit Erfahrung, Journalismus, Medien etc. verlassen. Ja? Und so zieht man aus dem heraus, was man schon kann. Was bist denn du für ein Jahrgang?
Ich bin 88.
88, ja, du bist ja auch richtig gehend jung. Und aber trotzdem, jetzt mal diese Story du bist innerhalb von einem halben Jahr in Bitcoin eingestiegen und hast dann einen Fiat-Job gekündigt?
Ich habe innerhalb von, ja, also ich bin Ende, ich habe einen Screenshot noch vom Kalzo, wo er mir die Links für Kraken und Blue Wallet geschickt hat, und der ist von Ende September. Und genau, unterschrieben habe ich den Auflösungsvertrag im Mitte Dezember. Das heißt, Verhandlungen habe ich im Prinzip im November angefangen. Also innerhalb von 2 Monaten,
kann man sagen. Du hast 2 Monate, nachdem du deine ersten Bitcoin gekauft hast, deinen Job gekündigt?
Ja.
Was hat denn deine Frau gesagt?
Es waren, wie man sich unschwer vorstellen kann, intensive Diskussionen. Ich muss sagen, ich bin ihr unglaublich dankbar. Sie weiß, dass ich Dinge mache und sie weiß, dass ich risikoaffiner bin als sie, was auch gut ist, was eine gute Dynamik ist, weil es so ein bisschen eine schöne Balance immer macht. Und wir haben darüber lange diskutiert. Wir haben geguckt, wie lange Vorlauf geben wir uns. Und wir haben viel das Thema Bitcoin natürlich diskutiert, weil es natürlich auch wichtig war, dass sie das für sich versteht, um dann ein gewisses Vertrauen reinzukriegen. Und am Ende hat sie gesagt, okay, ich vertraue dir, dass wir das machen, und ich vertraue dir, dass wir das hinkriegen. Oder dass du das hinkriegst, und unterstützt mich dabei. Und hat es am Ende mitgetragen. Es war keine einfache Diskussion, weil es ist einfach auch eine große Diskussion. Wir haben ein Haus, wir haben ein Kind, wir haben einen gewissen Lebensstandard. Die Deutsche Telekom bezahlt nicht schlecht und hat gute Arbeitskonditionen. Und es ist viel, was ich einfach auch aufgegeben habe. Aber sie weiß auch, dass es für meine Performance auch, für meine berufliche Performance super wichtig ist, dass ich halt glücklich bin und sinnerfüllt. Und sie hat dann einfach gesehen, dass das bei Bitcoin einfach nochmal ein Level up war zu dem, was ich vorher hatte.
Also man könnte das 1:1 auf meine Story übertragen, ja. Also außer, dass ich habe zwei Kinder, dafür habe ich kein Haus. Aber sonst hatte ich genau dieselbe Diskussion mit meiner Frau, genau dieselbe Prozess. Nicht so schnell natürlich, ja. Aber gab es bei dir war es so der auslösende Moment, waren so die Gespräche mit dem Karl so. Bei mir war es die Zitadelle 21, ja. Die Lawine ins Rollen gebracht hat.
Ich glaube, also das, man muss dazu sagen, ich habe eine Zeit lang vorher auch bei der Telekom im Nachhaltigkeitsbereich gearbeitet und ich habe damals schon gemerkt, beim Thema Nachhaltigkeit wollte ich bei der Telekom mehr machen und es war, aber das Nachhaltigkeitsteam war nicht so groß wie die Anfrage, mehr im Bereich Nachhaltigkeit zu machen. Und das heißt, da hatte ich schon so den ersten Knackpunkt, wo ich so ein bisschen gemerkt habe, ich möchte hier mehr machen, aber es gibt einen Limit nach oben. Und dann habe ich das bei Bitcoin wieder gespürt. Ich möchte hier mehr machen, aber die Telekom ist nicht der Laden für Bitcoin. Und habe erneut dieses Limit nach oben gespürt. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es oben irgendwo ein Limit gibt, dann ist vielleicht der Weg daran, einfach daran vorbeizugehen. Und das ist tatsächlich auch eines der dominanten Gefühle, dieses Bitcoin-Business-Space, dass ich halt merke, es gibt kein Limit nach oben. Ich kann halt, so viel ich mache, so viel ich da reinstecke, das ist halt einfach machbar. Und es ist ein neues Feld. Es ist ein Feld, in dem es verhältnismäßig wenig Konkurrenz gibt, weil einfach, wir wollen im Prinzip auf Basis von Bitcoin eine neue Ökonomie bauen. Und das heißt, wir müssen so ziemlich alle Dinge in unserer Welt in irgendeiner Form neu denken. Und das braucht einfach unglaublich viele Leute, die genau das machen, die überlegen, wie kann unsere Welt auf Bitcoin besser aufgebaut werden. Und alle unterstützen sich halt. Und das führt einfach dazu, dass das so ein unglaubliche, es gibt diesen Begriff Upwards Mobility, das ist einfach unglaublich stark. Der Trieb nach oben ist unfassbar, unfassbar stark. Und ich hätte diesen Weg innerhalb von so kurzer Zeit doch so weit zu kommen, hätte ich niemals ohne diese Community geschafft. Und das ist halt ein anderes Gefühl, als zu sagen, du willst was machen und erfährst einen Deckel. Und ich glaube, diese Differenz habe ich gespürt und das hat den Weg beschleunigt.
Die Geschwindigkeit in dem Space ist atemberaubend. Ja, also das ist dann auch, glaube ich, das, wo, wenn man langfristig länger drinnen ist, man aufpassen muss, dass man die Energie auch dafür hat. Was heißt das für dich? Also wenn du bei der Deutschen Telekom warst, da bist du 10 Jahre lang mit deinem Dienst Audi, ja, ins Büro gefahren und hast erstmal Kaffee getrunken und jetzt nehme ich an, arbeitest du von zu Hause oder hast ein kleines Büro? Also was heißt das für deinen Alltag?
Für meinen Alltag ist das super positiv. Es war mir wichtig, dass ich nicht so eine 80-Stunden-Woche mache. Das heißt, ich baue dieses Business im Prinzip auf in der Zeit, in der mein Sohn in der Kita ist. Das heißt, ich stehe morgens auf, dann frühstücke ich mit meinem Sohn, spiele ein bisschen mit dem und dann geht es irgendwann Zähne putzen und fertig machen und in die Kita bringen. Und dann gucke ich, dass ich ein bisschen durchatme, vielleicht einen kleinen Spaziergang mache, eine kleine Runde Yoga, irgendwie, ne, was für mich. Dann den Tag über was mache. Und dann aber, wenn der Kleine aus der Kita kommt, auch wieder zurück bin im Familienleben. Und dann halt natürlich gibt es viel, viel Arbeitszeit, die in Form von Meetups passiert oder in Gesprächen, die man mit irgendwelchen Leuten hat oder in Events, die jetzt irgendwie an Wochenenden sind oder sowas. Das gibt es dann natürlich auch. Aber für den Alltag hat sich das deutlich entspannt. Und ich glaube, der Grund dafür ist, Jordan Peterson, ich bin ein riesen Jordan Peterson-Freund oder Fan, hat das mal so schön gesagt, wenn man gut ist, dann kann man 3 Stunden am Tag produktiv arbeiten und der restliche Tag dient nur dazu, dich in die Lage zu versetzen, diese 3 Stunden auch produktiv zu nutzen. Und das ist, glaube ich, so, weil ich merke, dass ich in kürzester Zeit unglaublich gute Ergebnisse liefern kann, wenn ich mir aber halt die Zeit drumherum nehme, um auf meine Gesundheit zu achten, um ausgeschlafen zu sein, in der Balance zu sein. Wenn ich irgendwie einen Tag habe, wo ich denke, okay, heute habe ich einfach nicht die geistige Kapazität, dann mache ich so einen Can't-Do-Tag und sage, okay, alles klar, heute mache ich irgendwie nur Netflix. Und wenn ich dafür einen anderen Tag habe, wie jetzt ne, bei der BTC 22, wo man dann halt 6 Tage am Stück im Prinzip durch dran ist und das halt on fire die ganze Zeit. Aber es ist super positiv, weil es ist viel flexibler und man ist nicht mehr in diesem eh schon überalteten 8 Stunden am Tag arbeiten Korsett, was einfach nicht mehr zeitgemäß ist.
Ja, das ist vollkommen schwachsinnig. Ja, also Naval Ravikant, der übrigens vor 4 Wochen einen Tweet von mir geliked hat, falls ich was nicht mitbekommen hat, hat mal gesagt, also die Knowledge Worker von heute, die arbeiten nicht im Marathon, sondern in Sprints und dazwischen müssen sie sich wieder regenerieren. Ja, und das ist sicher richtig, wobei ich tue mir noch schwer mit wirklich das unter Kontrolle zu haben, den Ausgleich und die Arbeit, weil halt doch der Kalender füllt sich so schnell und es gibt permanent schon, das ist ja auch positiv, wenn es permanent jemanden gibt oder etwas gibt, die was von dir wollen und dann machst du Projekte aus vor einem halben Jahr, die dann ein halbes Jahr später plötzlich zu richtiger Arbeit werden, die dann aber schon lange nicht mehr, also oder nicht mehr schon eingeplant sind, aber du weißt, was ich meine. Ja? Mhm. Also das ist schon noch eine Herausforderung, aber wenn du das besser oder wenn du das gut hinbekommst, dann gratuliere ich dir da. Ja? Also ich bin noch nicht ganz so weit.
Also was mir viel geholfen hat, ich habe ja dann am Anfang saugt man ja diese Bitcoin-Podcasts auf und ich war vorher gar nicht so der Podcast-Hörer, aber wenn man dann so seine paar Monate, in denen man irgendwie 6 bis 8 Stunden Podcast am Tag aufsaugt hat, dann kommt man da relativ schnell rein und habe dann aber natürlich auch angefangen, das Thema Business-Podcasts nochmal mit rauszunehmen und da gibt es zum Beispiel von Chris Doe gibt es einige ganz hervorragende Sachen, wo er über Value-Based Pricing spricht und das finde ich schön, weil der Grundgedanke hinter Value-Based Pricing ist ja, dass du hingehst und sagst, du guckst, was ist der Mehrwert für deinen Kunden und du gestaltest deinen Preis anhand des Mehrwerts für deinen Kunden, weil wenn du deinem Kunden Zeit in Rechnung stellst, dann ist das für dich und für den Kunden doof, weil es ist für dich doof, weil du halt nur über einen maximalen Stundensatz nicht hinauskommst, beziehungsweise dein Kunde vielleicht den Stundensatz irgendwie doof findet, unabhängig davon, wie viel Mehrwert du lieferst. Und es ist für den Kunden doof, weil du hast ja einen Anreiz, länger für die Arbeit zu brauchen, weil du ja dann mehr Geld verdienst. Aber eigentlich ist es ja besser, wenn du möglichst schnell ein Ergebnis lieferst. Aber das funktioniert nicht, wenn du halt Zeit abrechnest und nicht Mehrwert abrechnest. Und das hat mir super geholfen zu sagen, okay, wenn es um Mehrwert geht, dann muss ich gucken, dass ich meine Zeit auch auf Mehrwert optimiere und nicht auf möglichst viel Zeit beim Kunden verkaufen zu können.
Ich bin vollkommen bei dir. Ich bin nur erstaunt, dass du das so schnell hinbekommen hast. Also das eine ist die Theorie und das andere ist die Praxis. In meiner Praxis, wenn ich mir mal 2 Stunden Zeit nehme und nicht produktiv tätig bin, bekomme ich sofort ein schlechtes Gewissen.
Wie gesagt, ich hatte viele, ich musste diese Sachen nicht alle in der Zeit lernen, sondern ich habe vieles davon vorher lernen dürfen. Ich habe eine ganz intensive persönliche Wachstumsphase nach der Geburt meines Sohnes gehabt, wo ich einfach notgedrungenermaßen, ich glaube, das geht vielen Vätern und Eltern so, dass sie halt feststellen, egal wie vorbereitet du glaubst, dass du bist, wenn du ein Kind kriegst, stellst du alles fest, darauf war ich nicht vorbereitet und einfach merkst, dass du mehr werden musst, als du vorher warst und dass du Verantwortung übernehmen musst und vor allen Dingen, dass du lernen musst, Freude an Verantwortung zu empfinden, weil wenn du die Verantwortung als lästig siehst, dann wird dein Leben ganz schnell ganz unschön. Und ich glaube, das hat mir viel geholfen.
Freude an Verantwortung ist auch, ne? BMW ist Freude am Fahren und Bitcoin ist Freude an Verantwortung. Das gefällt mir. Ja. Das heißt, du hast im Januar angefangen mit Bitcoin Consulting. Dann hast du deine Firma gegründet und jetzt kannst du mir sagen, wie es läuft? Also wie viele Kunden oder so? Kann man das irgendwie festmachen?
Also am Anfang hatten wir noch eine andere Zielsetzung. Am Anfang dachte ich, ich mache Bitcoin-Beratung für Banken. Und erklär denen einfach mal Bitcoin und erklär denen die Vorteile davon. Und das war ganz spannend und ich habe viel dabei gelernt, aber die Nachfrage war nicht so hoch. Und habe dann Stück für Stück angefangen, das auch, also der erste Schritt war dann quasi von Banken weg zu zu Finanzdienstleistern, die so ein bisschen mobiler sind, ne, und von dort dann Stück für Stück auch zu Unternehmen hin. Und habe dann festgestellt, die Banken kommen, wenn die Unternehmen bei der Bank anfragen und sagen, sag mal, wie können wir das mit Bitcoin machen? Und das war dann so ein bisschen der Übergang, zu tatsächlich zu den Unternehmen zu gehen. Und das hat sich vollkommen dahin entwickelt. Es ist ja immer so, es gibt diesen schönen Spruch, Repetition, 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 Reputation. Und das ist natürlich hier auch so. Also ich merke, das hat eine gewisse Vorlaufphase gehabt, wo ich einfach mit vielen Leuten geredet habe. Leute müssen ja überhaupt erstmal wissen, wer du bist, dass du sowas machst, müssen dich irgendwie kennen und so weiter. Aber es hat so Juli, August hat das angefangen wirklich anzuziehen, wo auch Großkonzerne tatsächlich, wo ich mit Großkonzernen angefangen habe, zusammenzuarbeiten, mit einem großen deutschen Maschinenhersteller, mit einem großen deutschen Chemiehersteller, also so verschiedene, wo man sagt, okay, wir gucken mal, wie wir Sachen zusammen machen, und wo sich dann so dieses Konzerne und Mittelstand Stück für Stück herauskristallisiert hat. Und ich glaube dann, der richtige Kickoff, also inzwischen ist es so, dass ich, ne, wir haben verschiedene Anfragen, wir haben verschiedene Projekte, wo wir auch neue Systeme testen, es ist ein Cashflow da. Und ich würde sagen, es läuft sehr gut. Klar, es ist immer noch, ne, jedes Unternehmen hat eine gewisse Vorlaufphase, bis man irgendwann mal da ist. Also ich habe mein Telekom-Gehalt noch nicht überholt, aber ich bin ja auch noch kein, im Business selber bin ich auch noch kein Jahr, von daher ist das okay, aber die Richtung scheint so zu sein, dass das in nicht allzu ferner Zukunft dann tatsächlich auch der Fall ist, und das ist natürlich dann für die Diskussion mit meiner Frau auch immer gut. Ja, also es läuft sehr gut, und es läuft vor allen Dingen sehr gut, seit ich war jetzt auf der Zitadelle, war ich auch als Speaker, das war sehr, sehr hilfreich, und ich war auf der BTC 22 als Speaker, und die BTC 22 war insgesamt auch unfassbar gut, weil natürlich alle Leute, die irgendwie was in dem Bereich bauen wollen, waren halt da, oder viele davon zumindest. Und das heißt, ich saß fast die ganze Zeit mit Leuten da und habe gesagt, okay, wie können wir zusammenarbeiten, wie können wir was Neues aufbauen, wie können wir Synergien schaffen, Kunden gefunden, Partner gefunden. Und das ist einfach, also mega stark. Und das ist so, ich glaube, das ist auch das, was jetzt so nach der BTC 22 noch viel mehr passiert. Das ist halt dieses Business bauen im Bitcoin-Bereich, das ist, glaube ich, so die nächste Stufe. Die letzte Zitadelle letztes Jahr war so das, wo danach die ganzen Meetups aus dem Boden geschossen sind. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo die ganzen Business aus dem Boden schießen und Leute was aufbauen. Und das läuft gut. Und das läuft natürlich für mich als jemand, der die ganzen Sachen zusammenpuzzelt, hervorragend.
Oder für mich, der damit jedem ein Interview machen kann und und hört, wie es läuft, ja, auch hervorragend, weil mich das auch wahnsinnig interessiert. Also natürlich, ja, die Bitcoin-Grundlagen sind auch wahnsinnig wichtig, und das muss auch gecovert werden. Und das Gute am deutschen Space ist ja, es wird ja alles gründlichst gecovert. Also wir lassen ja wirklich keine weißen Flecken. Ja, es gibt ja zu jedem Thema Leute, die sich darum kümmern, und aber das ist ja das Business, und das habe ich auch nicht kommen sehen. Das ist ja immer so im Leben, nicht, dass du gehst mit einer Erwartung wohin, und dann ist das, was wird dabei rauskommt oder was daran speziell ist, was ganz anderes. Ja, und das war jetzt genau bei der BTC, dieser Industry Day, und auch zu sehen, dass es alles noch, es ist schon noch mega klein, also wir reden da von einem Mikrokosmos, ja. Aber gleichzeitig gab es da ein paar Firmen, so wie Fulmo oder eine Handvoll, Coinfinity, nicht? Coinfinity gibt es jetzt seit 2014, ja? Das sind also 6 Jahre, in denen es keinen Bitcoin-Business-Space gab, wo man sich mit jemandem austauschen kann. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ja, wir kommen da rein und sagen, oh, super, alle wollen was aufbauen, toll, aber 6 Jahre lang gab es das nicht.
Ja.
Das ist jetzt erst, also da sind, glaube ich, sogar einige von denen, die länger dabei sind, sogar ein bisschen überrumpelt. Und gleichzeitig kommen also immer neue dazu, haben auch immer neue Ideen, was man machen könnte. Und jetzt kommen wir kurz ins Philosophische, nicht? Weil das muss schon auch sein. Also woran liegt das deiner Meinung nach? Ist das, weil wir jetzt wieder weil wir quasi zumindest in unserem Kopf ein stabiles Geldsystem haben, auf das wir uns verlassen können? Was löst das aus? Wie löst Bitcoin das aus in den Menschen, dieses Unternehmerische?
Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA, und das merkt man an allen Stellen. beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht, und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal. Dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co.
Als Unternehmerische ist, glaube ich, vor allem, dass Bitcoin dein Verhältnis zur Zukunft verändert. Es gibt einen super spannenden Beitrag auch von Jordan Peterson über die Entdeckung der Zukunft, wo er im Prinzip erklärt, Menschen waren sich ihrer Zukunft nicht immer bewusst. Und an irgendeinem Punkt hat man verstanden, dass es ein Gestern gab und hat daraus extrapoliert, wenn es ein Gestern und ein Heute gibt, dann muss es vielleicht auch ein Morgen geben, zu dem wir heute das Gestern dann sind. Und hat dann irgendwann erkannt, dass man mit der Zukunft handeln kann, indem man zum Beispiel was anpflanzt und es morgen erntet. Und hat dann irgendwann auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und keine Ahnung, Menschenopfer oder sowas gemacht, aber und hat dann erkannt, nee, das ist vielleicht nicht das Richtige. Und jetzt haben wir über diese Zeit mit der Fiat-Ökonomie gesehen, dass wenn wir mit der Zukunft handeln, dass wir einen Wertverlust haben. Und ein Wertverlust in einem Handel führt dazu, dass der Handel schlechter, weniger lukrativ ist. Das heißt, ich kann nicht so gut mit der Zukunft handeln, also investiere ich nicht so viel in meine Zukunft. Wenn ich das aber jetzt durch Bitcoin kann, weil ich mir was aufbauen kann, weil ich weiß, die Sets, die ich heute stacke, geben mir in 4 Jahren eine immense Sicherheit, dann weiß ich muss im Zweifel mit meinem Business nur 4 Jahre überbrücken und danach bin ich safe. Für mich ist das so, ich habe dieses Business aufgebaut mit der Annahme, ich habe einen Stack und in 4 Jahren wird Geld für mich kein Thema sein. Vielleicht auch in 8, aber ich mit diesem Mindset einer Abundance, eines Überflusses, zu wissen, dass es einem gut gehen wird und dass man aber auch generell was für seine Zukunft tun kann, und zwar noch stärker als vorher. Ich glaube, das löst in den Leuten viel Freiheit aus, viel Sicherheit aus. Und daraus sagen sie, okay, wenn ich für mein Leben tatsächlich auch Verantwortung übernehmen kann, na, dann mache ich das doch. Dann mache ich das, was ich machen will. Dann ist der Zwang, in einem Job zu bleiben, den ich vielleicht nicht mag, viel geringer. Dann ist meine Handhabe viel stärker. Dann bin ich als Individuum viel souveräner. Und dann mache ich halt das, was ich will. Und das, was ich will, ist im Zweifel das, ich sehe Dinge in der Welt, die mich stören, und verwende meine Lebenszeit, um diese Probleme zu lösen. Weil das ist das, was wir Menschen sind. Wir sind Problemlöser. Wenn wir Probleme sehen und wir die Möglichkeit haben, sie zu lösen, dann lösen wir sie. Und dadurch lösen sich die Probleme, die wir als Menschheit haben, und heben uns auf ein neues Level, wo wir dann neue Probleme entdecken können, die wir wieder lösen können. Und ich glaube, das ist das, was Bitcoin den Menschen gibt. Es gibt ihnen einen besseren Handel mit ihrer Zukunft. Es gibt ihnen Sicherheit. Und aus dieser Sicherheit heraus entfalten sie sich selber und lösen die Probleme, die sie lösen möchten.
Ist lustig, bei mir, ich weiß da, wo du herkommst, und ich würde dem auch zustimmen, aber gleichzeitig war es bei mir zumindest im Detail ein bisschen anders. Ich habe auch aufgrund meiner persönlichen technischen Non-Affinität immer noch ein bisschen Angst, dass ich irgendwo auf den falschen Knopf drücke und dann sind quasi meine Investments alle weg. Ja? Aber wenn du quasi deine Karriere oder ein Business aufbaust aus dem Thema, das kann nicht per Knopfdruck weg sein. Also dadurch bist du automatisch verbunden mit dem Thema und kannst automatisch dabei bleiben. Und es hat auch offenbar dieses Proof of Work, also die Tatsache, dass man für Bitcoin arbeiten muss, ohne Ausnahme, also niemand, wenn ich es kaufe, dann ist es ja für Geld, das ich vorher erarbeitet habe. Das löst irgendwie etwas aus, ja. Und wie du richtig sagst, okay, das sehe ich ein, also diese Planung in die Zukunft, ich denke nur, dass das, vielleicht war das für die Generation vor uns oder die Nachgeneration so mit der harten D-Mark und so, das muss ein bisschen ähnlich fast gewesen sein, nicht? Dass Stabilität da ist, Planungssicherheit da ist, aber bei uns ist ja der große Unterschied, dass alles um uns herum zerfällt.
Also wir sind ja, es ist ein komplettes Chaos, nicht? Wir leben in einer Inflation, Krieg, Pandemie, Clownwelt, völliger Irrsinn, ja? Aus Brüssel kommen jeden Tag neue Wahnsinnsideen, also ich habe ja schon langsam aufgegeben und deswegen auch, also wir kommen jetzt ja nicht nur zu einem Punkt, wo es Bitcoin gibt und dann gibt es Bitcoin Business und auch Bitcoin Community, also dieses Bitcoin als soziales Netzwerk, ja, das einfach ja fast schon Halt gibt in dieser doch sehr verrückten Zeit.
Das tut es auf jeden Fall. Also ich glaube, der Community-Effekt, einfach die Sicherheit, auch zu wissen, dass man etwas, dass man mit seinem Thema nicht alleine ist, dieser immense Zuspruch, das ist natürlich super, super hilfreich, weil natürlich alle Leute um einen herum, jeder freut sich über die Bitcoin-Adaption im Bitcoin-Space. Und das heißt, jeder, der etwas beiträgt zur Bitcoin-Adaption, ist willkommen. Und wenn du sagst, hey, das ist das, was ich mache, und alle Leute um dich herum sagen, yay, dann ist das ein emotionaler Support, der für jeden in dem Bitcoin-Business natürlich super, super praktisch ist. Und gleichzeitig gibt man der Community etwas zurück, weil in der Community gibt es ganz viele Leute, die sagen, ich möchte auch was bauen, ich möchte auch was gründen, was aufbauen, ich möchte einen Beitrag leisten. Für viele ist es der Podcast, aber es gibt immer mehr andere Ventile und andere Überlegungen und wir fangen an, unsere Welt neu zu denken. Wir fangen an, unsere Welt durch die Bitcoin-Brille zu denken. Und jeder, der das tut, sieht, wie man Dinge anders machen kann. Also wenn du sowas nimmst wie, keine Ahnung, einen Egge, der irgendwie Starbucks gebaut hat mit ein paar anderen zusammen und sagt, okay, warum ist es denn so, dass Content-Creator auf OnlyFans Probleme haben, wenn Visa sagt, nein, eure Kunst gefällt mir nicht, weil irgendwie sexueller Content oder sonstiges, das wollen wir nicht. Deshalb drohen wir euch vom Zahlungsnetzwerk abzuschneiden und plötzlich sind jede Menge Leute in Gefahr um ihr Geld, und zu sagen, komm, wir bauen das auf Bitcoin auf, da kann dich niemand zensieren. Und dann haben wir unzensierte Kunst und können darüber Werte austauschen. So, Leute sehen das, sehen die Dinge, versuchen sie anders zu machen und bauen dann ein Business im Zweifel.
Deswegen ist ja das Podcast noch so gut, weil du es auch nicht zensieren kannst, den Audio-Podcast, ja. Das ist schon wichtig. Ja, Podcast, Newsletter, aus Mediensicht. Wenn auf YouTube kannst du gesperrt werden, nicht? Und auf TikTok bin ich nicht. Auf Twitter wurde ich noch nie gesperrt, lustigerweise. Es soll jetzt keine Herausforderung sein. Martin, was hast du vor? Was sind die Pläne noch für den letzten Teil des Jahres?
Also wir haben jetzt zwei ganz spannende Projekte. Das eine ist, ich habe auf der BTC 22 habe ich das Thema Bear Pay vorgestellt. Das ist das erste Thema, was möglicherweise eine Ausgründung auch von Consulting Bitcoin wird, wo es darum geht, wie können wir die Kreditmenge im Warenverkehr reduzieren, indem wir Payment Streaming etablieren. Und da fangen wir jetzt gerade einen Prototypen an, zusammen mit Salt and Daisy, und gucken, wie wir Payment Streaming im Lebensmittelbereich umsetzen. Super spannendes Thema und auch, also ne, Shoutout an Salt and Daisy, mega cool. Und ich glaube, da entwickelt sich ganz viel.
Salt and Daisy kommen in die Shownotes und werden verlinkt. Das ist also, das sind die Salzburger mit dem Granola und so. Die habe ich auch getroffen auf der BTC, kommen auch in den Podcast natürlich.
Sehr gut. Doch, ja.
It's gonna happen.
Ja, ja. Und die gucken jetzt, ob sie expandieren können über nur Müsli hinaus und in alle möglichen weiteren Bereichen. Und das ist super spannend. Und mit denen gucken wir, was wir machen können, das dann als Prototyp in verschiedene Industrieunternehmen dort weitertragen. Da sind einfach die Vorlaufzeiten ja länger. Ich glaube, das ist ein großes Thema. Wir sind zusammen mit ein paar Partnern dran, das ganze Thema Bitcoin-Heizung voranzubringen. Einfach zu gucken, wie können wir Strom nehmen, damit Bitcoin minen und die Abwärme entweder als Prozesswärme in Industrieunternehmen oder in Privathaushalten zu nutzen. Da gibt es schon erste Prototypen, die das auf Luftbasis probieren. Wir gucken, ob wir das auf Immersion Mining und und mit Wasserkühlung machen können, um das halt an klassische Heizkreisläufe anschließen zu können. Das ist ein großes Thema. Und es gibt viele Unternehmen, die gerade auch echt anfangen aufzuwachen, zu sagen, wir wollen was damit machen. Wir wollen dieses Thema verstehen. Wir sind mit großen Payment-Providern tatsächlich auch so langsam im Gespräch, was super schön ist, dass sie sagen, okay, wir können uns vorstellen, das zu machen, und das kann halt dazu führen, dass große Festivals am Ende, dass man auf großen Festivals mit Lightning bezahlen kann, und das wäre natürlich, ich komme aus der Metal-Szene, wenn man ein Metal-Festival hat und dort mit Lightning zahlen kann, dann habe ich noch für eine zweite Community von mir ein großes Achievement geleistet. Das würde mich mega freuen, wenn wir das hinkriegen. Und das sind so die drei Richtungen, in die das geht. Unternehmen aufzeigen, wie können wir das ganze Thema Bitcoin in Unternehmen profitabel nutzen. Bitcoin Payment Streaming für Kredit und Warenverkehr, also Kreditreduzierung im Warenverkehr und Warenverkehr generell zu nutzen. Heizung, und ich werde einen Zweitpodcast starten, auch mit Video, zusammen mit dem Daniel Wing, Bitcoin Impact, wo wir genau das, was du vorhin ja auch schon mal angesprochen hast, Bitcoin-Unternehmer und Unternehmen, die Bitcoin adaptieren und für sich anfangen zu nutzen, interviewen, um einfach für andere Bitcoin-Unternehmen oder für andere Nicht-Bitcoin-Unternehmen sogar eher die Schwelle zu senken, weil sie dann einfach sehen, okay, wir sind nicht die Ersten, das sind Best Practices, das ist das, was andere gemacht haben, das ist das, wie andere davon profitiert haben, und einfach um den Aspekt nochmal explizit zu beleuchten.
Mega spannend. Sowohl der Bitcoin Impact Podcast, du hast ja vorher gesagt, als auch die Bitcoin Heizung. Also mich interessiert die Bitcoin, mir ist jetzt gerade sehr kalt, weil die Jungs hier im Studio immer noch nicht die Heizung eingeschaltet haben, weil das Gas so teuer ist. Und deswegen bin ich sehr interessiert an der Bitcoin Heizung. Also die könnte hier ruhig im Hintergrund laufen. Und ganz grundsätzlich finde ich das auch als PR-Gag, oder Gag ist der falsche Ausdruck, PR-Zugang wahnsinnig wichtig, dass man eben sagen kann, es ist nicht nur Spekulationsobjekt, sondern es geht da um ganz andere Dinge. Ja, es geht da eben auch um Einsatz im Alltag, und hier in Österreich gibt es ja jetzt einen Strompreisdeckel, und da waren auf Twitter, viele No-Coiner waren auf Twitter sofort, haben sich sofort gedacht, naja, wenn ich weniger Strom verbrauche, als gedeckelt ist, dann kann ich mir so einen Bitcoin-Miner ins Wohnzimmer stellen, ja, und noch zusätzlich ein bisschen einheizen, hat ja nur Vorteile, ja. Also das ist sehr interessant, und natürlich Podcast, und da sieht man dann auch wieder das, was du am Anfang gesagt hast, dass eben die Unternehmen gerne miteinander kooperieren. Das hat man zum Beispiel auch auf der BTC wunderbar gesehen. Ja? Da waren drei Firmen, die Bitcoin verkaufen. Da waren Coinfinity, Relay und 21 Bitcoin, und die verstehen sich alles wunderbar, weil sie alle wissen, wenn dieses Ding wirklich so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dann wird der Kuchen so rasant wachsen, dass mehr als genug für alle da ist. Ja, es geht also, und dasselbe gilt in allen anderen Bereichen. Ja? Bei Content sowieso, weil das ist immer nur eine Frage von Zeit und Aufmerksamkeit. Aber finde ich auf jeden Fall super cool. Das wusste ich noch nicht, dass du das mit dem Daniel machen wirst. Das musst du jetzt auch durchziehen, wo du es angekündigt hast. Ja?
Das machen wir.
Ausgezeichnet. Wann startet der Podcast?
Im Oktober.
Oh gut, da muss ich dann kann ich das, wenn das schon gestartet ist, wird es auf jeden Fall verlinkt. Und jetzt gibst du mir noch durch, wo man dich sonst finden kann und Consulting Bitcoin finden kann.
Genau. Ich habe, das meiste mache ich auf LinkedIn tatsächlich, weil ich es super angenehm finde. Ich habe zwar auch eine Webseite mal für Consulting Bitcoin gebaut, aber ich mag diese Interaktion, ich mag dieses Dynamische, ne, mach dort halt auch viel, viel Content, etabliere das als meine Twitter-Alternative. Ich bin auf Twitter super inaktiv, von daher auf LinkedIn einfach Martin Beetz suchen und dann findet ihr mich, und wenn ihr irgendwas braucht, schreibt mich einfach an.
So habe ich ihn auch gefunden. So habe ich dich auch gefunden. Und also ganz, okay, also Abschluss, ja, kurze Beratung. Muss ich mehr auf LinkedIn machen? Ich hab jetzt 1700 Follower, habe ich heute gesehen auf LinkedIn, aber ich finde es irgendwie trotzdem, ich fühle mich dort nicht wohl, aber manchmal funktioniert es ganz gut.
Also was ich an LinkedIn sehr schätze, ist, dass es nicht so toxisch ist wie Twitter. Weil die Leute sind mit ihrem Klarnamen da, die Leute sind mit ihrem Business assoziiert, und das führt dazu, dass es eine sehr viel freundlichere Atmosphäre ist. Und ich glaube, während Twitter sehr gut ist, um schnell Gedanken zu teilen und zu iterieren, und für den Wissensgewinn tatsächlich auch häufig eine gewisse Geschwindigkeit und da einfach einen Vorteil hat, ist LinkedIn, glaube ich, besser, um die Adoption voranzubringen. Weil die grundsätzlich freundlichere Haltung es anderen Leuten leichter macht zu sagen, dieses Thema Bitcoin ist ja ganz spannend. Und es gibt auch tatsächlich ja viele Leute, viele Bitcoiner auch auf LinkedIn, die sich auch da gegenseitig unterstützen, weil sie sich natürlich über jeden Bitcoin-Tweet in ihrer Timeline freuen.
Du hast gerade Tweet gesagt.
Ja, genau. Jeden Post in ihrer, ne, wenn es in Twitter, genau. Jeden Post natürlich freuen, den sie sehen. Freuen Sie sich und von daher, ich find's gut. Also es ist gut, um ein nicht toxisches Bitcoin-Umfeld zu schaffen, an das sich Leute leicht anklinken können.
Also ich mag deine positive Art. Ich finde ja LinkedIn eher so mega pseudo, sieht nicht her, was ich alles geschafft habe. Und dann ist da auch noch diese, es gibt ja auch unfassbar viele Shitcoin auf LinkedIn. Also ja. Was ich da an buchlangen Postings über DLT-Technology und Blockchain und NFT-Bullshit gesehen habe schon, geht auch auf keine Kuhhaut. Also, aber gut, fair enough. Jeder soll machen, was er will. Ja. Und es gibt auch durchaus immer wieder, das stimmt, es gibt dann Bitcoiner, die einfach drunter schreiben, Bitcoin fixes this und dann wieder gehen.
Aber auch das, diese Diskussion zum Beispiel, dieses Thema Bear Pay mit der Reduktion von Krediten in der Warenfinanzierung, das habe ich zusammen entwickelt mit jemandem, den ich über LinkedIn kennengelernt habe und der war vorher voll auf der DLT und Smart Contracts Schiene und wir haben einfach einen langen und sehr offenen Diskurs geführt, viel anfangs nur über LinkedIn-Nachrichten hin und her und am Ende hat er gesagt, alles klar, das sind überzeugende Argumente. Und hat sich zu Bitcoin-only hin entwickelt. Und ich habe von ihm unglaublich viel gelernt über klassisches Finanzwesen, wie sind die Bedürfnisse für Bilanzhandling, was muss man in so einer Finanzierung von den Waren beachten. Und also dieses ganze System hätte ich nicht entwickeln können, wenn wir nicht unser Knowledge zusammengelegt hätten und jetzt auch daran zusammen. Ne, partnerschaftlich zusammenarbeiten können. Aber das hätte nie funktioniert, wenn ich nicht am Anfang gesagt hätte, alles klar, du magst Smart Contracts und du magst Blockchain und du magst vielleicht auch noch NFTs, aber lass uns doch mal reden. Lass uns einfach offen reden. Und das ist auch, wenn man mit Unternehmen in den Kontakt tritt, dann ist es teilweise so, dass man halt hingeht und sagt, alles klar, wir machen mal einen Impulsvortrag zum Thema Bitcoin, Blockchain, Smart Contracts, NFTs und wo man das halt einmal alles abhandelt. Und dann kann man da auch wieder darauf eingehen, was die Stärken und Schwächen der einzelnen Aspekte sind und warum vielleicht für den jeweiligen Use Case das nicht der Fall ist. Aber ich glaube, es hilft nicht, das einfach nur toxisch überzubügeln. Ich habe zum Beispiel auch den Begriff Shitcoin aus meinem Vokabular verbannt und habe gesagt, es sind Altcoins. Und der Grund, warum wir nicht auf Altcoins setzen, ist, weil sie keine stabile Grundlage bilden, weil sie halt von einzelnen Akteuren ausgegeben werden. Und das ist der Grund, warum ich als Business mich dagegen entscheiden will, weil ein Unternehmen sich nicht ideologisch entscheiden darf. Und deshalb müssen die Entscheidungsparameter, die ich ihnen mitgebe, auch ideologiebefreit sein. Und rational. Und wir haben viele gute rationale Argumente. Insofern, warum anders machen?
Wir machen, Martin, du bist hiermit eingeladen, wir machen eine eigene Folge noch zur Frage, toxisch oder nicht. Ich glaube, du bringst das sehr überzeugend rüber. Und ich glaube, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht, wenn du mit Unternehmen sprechen möchtest, wenn du jemanden überzeugen möchtest, der grundsätzlich interessiert ist. Also das Shitcoin-Argument kommt ja vor allem gegen die Leute, die wirklich versuchen, hardcore dir irgendeine Altcoin reinzudrücken, ja, die einfach investiert sind, die Geld machen wollen, die andere Leute da reinziehen wollen in ihr Scam, ja. Während natürlich, wenn du das Ganze jemandem gegenüber machst, der dem Ganzen neutral gegenübersteht, dann wirkt es ein bisschen dogmatisch. Das sehe ich ein und ich werde darüber nachdenken, dass zumindest die Nutzung des Wortes auch hinunterzufahren, aber ich werde noch nicht ganz darauf verzichten. Aber ich muss ja, es muss ja Zeit für alles sein. Ja? In dem Sinne, dich findet man bei LinkedIn, Website hast du gemacht, ist aber nicht so wichtig, die Wahrheit ist, LinkedIn ist der Shit, ich werde mir das auch anschauen, habe gestern ein Video gepostet, das ist eigentlich ganz gut gegangen, muss ich schon sagen, ja, und ich wünsche dir alles Gute für deine Firma, für deine nächsten Vorhaben und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Event sehen oder auch wieder mal digital. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.